Ja, Herr, wir danken dir für dein Sprechen in dieser Zeit, Herr. Wir danken dir, Herr, dass jetzt auch die richtige Zeit ist, wo du dieses Wort in Maleachi uns allen öffnest und offenbarst. Herr, wir loben dich für das Vorrecht, hier mit allen Heiligen versammelt sein zu dürfen. Danke, Herr Jesus, dass es dir gefällt, zu uns zu reden in diesen Tagen, Herr. Herr, wir demütigen uns auch nochmal neu vor dir heute Abend, Herr. Ja, Herr, wir legen alles ab, Herr. Auch all unser Wissen, all unsere Erkenntnis, all unsere frühere Erfahrung, Herr. Ja, Herr, wir sind arm im Geist und rein im Herzen. Ja, rede alles zu uns, was auf deinem Herzen ist, Herr. Und schenk allen, die dein Wort hören, auch viel Gnade, dein Wort anzunehmen und es auch zu tun, Herr. Amen, Herr Jesus. Salbe unser aller Ohren, Herr, dass wir deine Stimme klar hören. Ja, und schenk uns Gnade, das Wort auch umzusetzen und mit Glauben zu vermischen, dass es in uns wirkt, Herr. Amen. Wir loben dich, Herr Jesus, dass du mit uns deine heilige Priesterschaft bekommst. Amen. Und dass du uns leitest bis zur Vollendung, Herr. Danke, Herr Jesus. Amen. Halleluja, Herr. Ja, lob den Herrn. Es ist so ungewohnt, wieder eine richtige Konferenz zu haben und alle vor Ort zu sehen. Es fühlt sich an wie die erste Konferenz, also für mich zumindest. Das ist wirklich wunderbar. Deswegen lob den Herrn, dass er uns diese Gelegenheit gibt, hier zusammenzukommen mit allen Heiligen. Und lob den Herrn auch für alle, die trotzdem per Zoom dabei sein können. Das ist wirklich gut, ja. Ja, der Herr hat hoffentlich schon zu jedem von uns persönlich geredet. Ja, es ist eine Sache, in der Versammlung zu sitzen, aber es ist nochmal eine andere Sache, dass der Herr wirklich zu uns redet. Und das hängt so sehr von unserem Herzen ab. Und deswegen war es gut, auch heute Morgen neu unsere Herzen dem Herrn zu weihen. Das sehen wir im ganzen Wort Gottes, ja, dass Gott immer geredet hat. Aber ob es in dem Einzelnen wirkt und etwas bringt, das liegt an dem Herzen des Einzelnen. Und auch bei uns heute, ja, Gott kann in der größten Klarheit und Deutlichkeit hier zu uns reden und uns das Buch Maleachi öffnen. Aber wenn ich mein Herz nicht demütige und nicht dem Herrn wirklich gebe, und zwar ganz, dann kann es sein, ich sitze hier zwar und höre das Wort, aber es geht doch an mir vorbei und hat nicht die Wirkung, die es haben sollte. Deswegen ist es so gut, besonders in dieser Zeit der Konferenz, auch neu vor jeder Versammlung, dem Herrn wirklich zu sagen, Herr, ich demütige mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Ich mache Raum in meinem Herzen. Ich schaffe auch bewusst raus, was da noch so drin ist. Dass dein Wort in mir wohnen und wachsen kann. Doch dafür redet der Herr. Der Herr redet nicht, um uns hier nur eine schöne Zeit zu geben. Und ich glaube, das merken wir auch schon im Wort von Maleachi. Es ist nicht immer ein schönes, angenehmes Wort, was Gott hier schreibt im Buch Maleachi. Aber es ist ein Wort für die jetzige Zeit, um uns zu helfen. Es ist ein Wort, um uns sogar bis zur Vollendung zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass es auch in uns wirkt. Ja. Doch lasst uns auch füreinander viel beten in diesen Tagen, dass diese Konferenz, dass der Herr durch die Konferenz alles erreichen und bewirken kann, was er sich vorgenommen hat. Das ist so wichtig, ja. Die Zeit ist so kostbar, dann muss es auch wirken in jedem Einzelnen von uns. Und heute Morgen haben wir gesehen, lob den Herrn in Maleachi Kapitel 1, wie Gott uns so sehr liebt und wie er uns in seiner Liebe auch klare, ermahnende Worte sagt. Und das war so wichtig und gut zu sehen. Ja. Das Buch Maleachi fängt an mit diesem Bekenntnis von Gott, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber wir haben unsere Vorstellung von Liebe. Ja. Wir denken, wenn Gott jemanden liebt, dann wird derjenige oder diejenige ein schönes, sorgenfreies Leben haben. Und Gott wird helfen bei allen Problemen und alle Probleme beseitigen. So ist vielleicht unsere Vorstellung von der Liebe Gottes. Aber nachdem Gott gesagt hat, ich habe euch geliebt, kommt das Bild von Jakob und Esau. Und dann kommen viele Worte der Ermahnung und der Zurechtweisung. Die Liebe Gottes ist anders als unsere Vorstellung. Weil Gott uns liebt, deswegen züchtigt er uns und bringt uns auch zurecht. Und das zeigt das Beispiel von Jakob und Esau, das wir gesehen haben. Ja. Gott sagt hier, das war in Malachi 1, Vers 3, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und wenn wir die Geschichte von Jakob anschauen, dann würden wir uns vielleicht wundern, wenn wir lesen, Jakob habe ich geliebt. Ja. Es gibt wenige im Wort Gottes, die so viele Probleme hatten in ihrem Leben wie Jakob. Dieser Mann hat so viele Probleme gehabt und ist durch so viel Leiden gegangen. Heute Morgen wurde einiges aufgezählt. Aber die Liebe Gottes sehen wir darin, dass Gott diesen Mann Jakob durch die Leiden verändert hat und umgewandelt hat von Jakob zu Israel. Und das ist die Liebe Gottes. Und dieses Beispiel von Jakob und Esau, dieses Bild muss uns wirklich zeigen, was Gott auch bei uns heute vorhat. Er möchte uns umwandeln von Jakob zu Israel. Und heute ist nicht nur ein Einzelner, um den es Gott geht. Heute ist es die Gemeinde. Und Gott möchte uns heute zum wahren Israel machen, zum Israel Gottes, zu einer königlichen und heiligen Priesterschaft. Aber wir dürfen nicht denken, dass unser Weg anders ist als der von Jakob. Manchmal denken wir vielleicht, ja, vielleicht komme ich doch mit ein bisschen weniger Trübsal durch. Also ich habe schon manchmal so gedacht, dass ich dachte, ja, vielleicht reicht ja auch nur ein bisschen. Der Herr weiß, wie viel nötig ist. Aber wichtig ist, dass wir lernen, unser Denken zu erneuern. Nicht ein schönes, sorgenfreies Leben zu suchen und zu denken, das wäre die Liebe Gottes. Ich habe wirklich für mich selbst erkannt, wenn Gott mir ein sorgenfreies Leben geben würde, das wäre gerade nicht die Liebe Gottes. Dann würde ich nämlich bleiben, wie ich bin. Dann würde ich nicht zu ihm schreien. Dann wäre ich sehr schnell so zufrieden mit meinem Leben. Und ich glaube, wir alle haben schon erfahren und müssen bezeugen, wir brauchen Trübsale, um zum Herrn zu schreien. Ja, wir brauchen Trübsale, um gerettet zu werden. Und das Wort sagt uns auch in Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Dort steht nicht, wir können oder wir dürfen, dort steht, wir müssen. Es zeigt, das ist der einzige Weg ins Reich, durch Trübsale. Und Jakob, Gott hat diesen Jakob durch Trübsale wirklich umgewandelt. Und das ist die Liebe Gottes. Amen. Und die Liebe Gottes ist auch, dass er den Zustand des Volkes Gottes hier damals zur Zeit von Maleachi schonungslos anspricht. Das ist auch die Liebe Gottes. Wir lesen diese Verse in Kapitel 1 und denken vielleicht, wow, Gott ist so stark. Und wenn wir das schon stark fanden, dann weiß ich nicht, wie wir heute Abend Kapitel 2 1 bis 4 finden. Es wird noch stärker. Aber wir müssen sehen, Gott tut das aus Liebe zu uns. Es ist die Liebe Gottes, dass er schonungslos und klar und deutlich zu uns redet und uns Licht gibt über unseren Zustand. Wir sollen lernen, Amen zu sagen und Danke zu sagen. Ja. Danke, Herr, dass du uns Licht gibst. Und wenn wir weise sind und vernünftig, dann möchten wir auch unseren Zustand erkennen. Es ist nicht vernünftig, wenn man dann wegschaut und es ignoriert. Nein, es ist vernünftig, wenn wir dem Herrn sagen, Herr, gib mir Licht über meinen Zustand, damit ich was ändern kann, damit ich Buße tun kann. Und deswegen, heute Abend wollen wir weitermachen in Kapitel 2, Maleachi Kapitel 2. Und dort heißt es, Verse 1 bis 4, angefangen mit Vers 1, die Überschrift hier heißt, Gottes Warnung mit strenger Strafe für die untreuen Priester. Hier kommt jetzt also eine Warnung mit strenger Strafe. Wir haben in Kapitel 1 schon gehabt, ab Vers 6, die strenge Zurechtweisung des Herrn gegenüber den untreuen Priestern. Und jetzt in Kapitel 2 redet Gott wieder zu den untreuen Priestern. Und in Vers 1 heißt es, und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Amen. Hier kommt jetzt also ein Gebot Gottes, nicht für die Allgemeinheit, nicht für die Ungläubigen und auch nicht nur pauschal für die Gläubigen, sondern für die Priester. Und in Kapitel 1, Vers 6 hat Gott schon einmal die Priester direkt angesprochen. Ich lese es nochmal, Kapitel 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Es wurde schon erwähnt und ich möchte nochmal heute Abend betonen, dieses Buch Maleachi ist wirklich für die Priester. Es ist nicht unbedingt, obwohl es natürlich zum Wort Gottes gehört und für alle ist, die es lesen, müssen wir doch erkennen, wenn wir es lesen, es richtet sich speziell an die Priester. Und damit vor allem auch an uns heute. Ja? Wir möchten heute die Priesterschaft des Herrn sein. Und dann müssen wir aber sehen, dann gilt dieses Wort für uns. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Gott redet noch einmal die Priester an. Wie in Kapitel 1, ja. Es ist die Priesterschaft, die in Gottes Herzen ist. Und es ist vor allem der Zustand seiner Priesterschaft, der Gott hier wirklich zornig macht. Und was sagt er hier in Vers 2? Er sagt, wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. O Herr, der Herr hat in Kapitel 1 schon einiges beschrieben von dem, was ihm missfällt. Und am Ende von Kapitel 1 hat er in Vers 14 schon einmal den Fluch ausgesprochen, wo er sagt, verflucht sei der Betrüger, der dort dem Herrn ein verdorbenes Tier opfert. Und jetzt hier in Kapitel 2 redet er noch genauer und noch deutlicher über diesen Fluch. Er sagt, ich schleudere den Fluch gegen euch. Gott ist wirklich zornig. Und wir müssen wirklich auch unseren Gott kennen als einen Gott, der zornig werden kann. Der nicht einfach zuschaut, wenn der Zustand seines Volkes und seiner Priesterschaft so ist wie hier zur Zeit von Maleachi. Gott wird nicht einfach drüber hinwegsehen. Viele Gläubige denken, Gott ist so barmherzig und so voller Liebe, dass er über alles hinwegsieht. Und dann oft entschuldigt man sich und sagt, ja, wir sind ja Sünder und niemand ist vollkommen. Und Gott liebt uns so, wie wir sind. Solche Sätze hat man bestimmt schon oft gehört und vielleicht selber schon oft gedacht. Aber hier im Buch Maleachi müssen wir sehen, ja, Gott ist voller Liebe. Das hat uns Maleachi 1, Vers 2 gezeigt. Er liebt uns. Aber Gott ist auch ein zorniger Gott. Vor allem, wenn der Zustand so ist wie hier in dieser Zeit, dass sie äußerlich dort noch ihn anbeten, aber innerlich war ihr Zustand so verdorben. Und auch die Opfer, die sie gebracht haben, waren nicht das Beste vom Besten, wie Mose verlangt hat, sondern das Letzte vom Letzten. Sie haben das allerletzte Gott gebracht. Sie sollten ihm eigentlich das Allerbeste bringen, von Herzen. Aber sie haben das Allerletzte, das Schlechteste, was sowieso keiner mehr haben wollte. Das haben sie Gott gebracht. Und Gott musste ihnen sagen, nicht mal deinem Statthalter wirst du das bringen. Aber mir, dem großen König, dem größten König im Universum, mir bringt ihr sowas. Ich hoffe, dass wir durch das Wort von heute Morgen und auch heute Abend mehr mitfühlen können mit unserem Gott, dass wir verstehen, warum er zornig ist. Es ist so eine Schande, wenn seine Priesterschaft dem großen König, dem größten König im Universum, das allerletzte zur Anbetung bringt. Und dann denken sie noch, es ist gerecht und gut und passt alles. Nein, Gott war wirklich zornig und wir dürfen nicht denken, dass Gott nicht auch sein eigenes Volk verfluchen kann. Hier steht, ich schleudere den Fluch gegen euch. Es ist für viele Gläubige heute sehr schwer zu verstehen, dass es auch Strafe für die Christen gibt. Gerade letzte Woche habe ich wieder was gehört und gelesen. Jemand, der sich so schwer getan hat und nicht annehmen konnte, dass es auch Strafe für die Christen gibt. Ich habe gedacht, man muss einfach nur Malachi 2, 1 bis 4 lesen. Dann sollte man glauben, dass es auch Strafe für die Christen gibt. Ja, Gott liebt sein Volk, ohne Zweifel. Aber Gott ist auch gerecht und heilig. Und er hat einen heiligen Eifer. Und wenn sein Volk so ist wie hier, dann wird es Strafe geben. Und nicht nur Strafe. Strafe ist noch eigentlich milde gesagt. Hier steht, ich schleudere den Fluch gegen euch. Und verfluche eure Segenssprüche. Und es kann wirklich passieren. Und wir haben das auch schon erlebt, ja, dass das, was mal gut war, was mal Segen war, zum Fluch wird. Ja, Gott hat das, was mal Segen war. Und er hat seinem Volk auch in 5. Mose, wir haben die Verse hier auf der Gliederung, 5. Mose 28, Gott hat seinem Volk Segen und Fluch vorgelegt. Und er hat seinem Volk vorher gesagt, wenn ihr in meinen Ordnungen lebt, wenn ihr dies und das tut, dann werde ich euch segnen. Aber wenn ihr ungehorsam seid und abweicht und dies und jenes tut, dann kommt der Fluch über euch. Und wenn man es liest in 5. Mose 28, der Fluch ist deutlich ausführlicher beschrieben. Gott hat viel zu sagen, wenn der Zustand seines Volkes so ist. Und das müssen wir wirklich sehen, ja. Warum? Damit wir lernen, unseren Gott zu fürchten. Das haben wir heute Morgen hoffentlich auch schon wirklich alle aufgenommen und im Herzen bewahrt. Gott möchte, dass seine Priesterschaft ihn fürchtet und ehrt. Denn er ist Gott. Und deswegen, er musste sie hier verfluchen. Warum? Sie haben nicht gehört. Wenn ihr nicht hören wollt, wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt. Und das muss uns heute zeigen. Es ist so wichtig, dass wir hören und auf das hören, was Gott sagt. Lasst uns nicht leichtfertig mit dem Sprechen des Herrn umgehen. Und in der Versammlung sitzen und denken, ah, okay. Und dann gehen wir raus und morgen haben wir es schon vergessen. Wenn wir so hören, dann gilt Vers 2 für uns. Ja. Dann haben wir zwar gehört, aber wie Gott schon selber gesagt hat zu seinem Volk, aber doch nicht gehört. Nein, so wollen wir nicht hören. Es ist nicht gut, wenn wir so hören. Ja. Sondern wir sollen aufmerksam hören. Mit dem Herzen es zu tun. Und nachdem wir gehört haben, auch gründlich damit umgehen. Ja, diese Konferenz hier ist, oder generell Konferenzen, es ist immer nur, um einen Überblick zu geben und ein Bild zu zeigen. Aber wichtig ist, dass wir das Sprechen des Herrn dort mitnehmen und dann arbeiten damit, wenn wir wieder zu Hause sind. Wenn ich nur hier höre, aber nach der Konferenz habe ich alles vergessen. Oder vielleicht nicht vergessen, aber ich gehe leichtfertig damit um und ich gehe einfach zum Nächsten. Dann ist die Frage, ob ich wirklich höre. Nein, lasst uns lernen, von diesem Kapitel 2, Vers 2 hier, lasst uns wirklich lernen, Herr, ich möchte gründlich hören. Wenn du redest, ich möchte üben, auch wie ich höre, aufmerksam, gründlich und sorgfältig damit umzugehen. Und dann steht hier, und es sich zu Herzen nehmen, mit anderen Worten Buße zu tun. Der Beweis, dass wir wirklich gehört haben und uns das Wort zu Herzen genommen haben, ist, dass es eine Änderung gibt. Wenn es nach der Konferenz durch das Wort in Malachi keine Änderung bei mir gibt, dann muss ich mich fragen, wie ich gehört habe und ob ich mir das Wort wirklich zu Herzen genommen habe. So gut dem Herrn täglich, am besten täglich zu sagen, Herr, ändere mich. Dein Wort soll in mir Frucht bringen. Herr Jesus, auch hier in dieser Zeit der Konferenz, dass wir alle, wie wir heute Morgen gehört haben, wie Jakob mit dem Herrn ringen, nicht nur die Verse wiederholen und nachlesen, sondern ringen mit dem Herrn. Herr, lass dieses Wort von Malachi in mir wirken. Rette mich, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin. Herr Jesus, ich will, dass dieses Wort in mir wirkt. Wenn wir so mit dem Wort umgehen, das ist gesegnet. Das ist gut, Herr. Aber die Priester hier, sie sind nicht so mit dem Wort umgegangen. Und deswegen musste der Herr sie verfluchen. Und der dritte Punkt hier ist, meinem Namen die Ehre zu geben. Für die Priester ist es so zentral und so wichtig, dass sie ihrem Gott Ehre und Furcht bringen. Jetzt verstehen wir auch noch mehr und ich verstehe selber noch mehr, warum im sogenannten Vater unser, das der Herr uns gelehrt hat in Matthäus 6, der erste Satz war was? Vater, dein Name werde geheiligt. Wir haben in der Vergangenheit vielleicht nicht so viel über den Vers Gemeinschaft gehabt. Wir haben viel geredet über dein Reich komme, dein Wille geschehe und ist auch wichtig und wunderbar. Aber bis zu einem Punkt, dass wir manchmal vergessen haben, der erste Vers ist, Vater, dein Name werde geheiligt. Das Wichtigste ist, dass die Priesterschaft diesen Gott ehrt und anerkennt und auch die Ehrfurcht bringt, die ihm gebührt. Und es ist eine Beleidigung für Gott, wenn das fehlt. Deshalb lass uns lernen, als seine Priester ihm die Ehre und die Ehrfurcht zu bringen. Ja. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen, um nochmal zu unterstreichen, dass dieses Wort für die Priester ist. In 3. Mose 10, ihr kennt, denke ich, alle dieses Vorkommnis, die zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, sie haben Gott gedient, wie sie es nicht sollten. Sie haben fremdes Feuer gebracht, sie waren betrunken, entgegen der Anweisung Gottes. Und Gott hat sie sofort verbrannt durch Feuer vom Himmel. Und was hat er danach gesagt? Das ist in 3. Mose 10, Vers 3. 3. Mose 10, Vers 3. Dort steht, und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen. Das heißt durch die Priester. Und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Das war das große Problem hier, ja, warum Gott auch so stark reagiert hat. Die Priester sollen, wie hier steht, Gott heiligen und ihn ehren vor dem ganzen Volk. Denn wie wir auch schon gehört haben, wenn die Priester den Namen Gottes verachten, wie in Malachi 1 steht, dann ist das auch eine Schande für Gott vor dem ganzen Volk, sogar vor den ganzen Nationen. Der Vers wurde auch schon erwähnt heute Morgen. Römer 2 sagt Gott, euretwegen wird mein Name gelästert unter den Nationen. Und deswegen hat Gott in Malachi 1 nochmal betont, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name gepriesen und auch gefürchtet werden. Gott möchte von der ganzen Erde, von allen Nationen, geehrt und gefürchtet werden. Und zuallererst von seinen Priestern. Aber wenn die Priester Gott nicht ehren und fürchten, wie sollen die Nationen ihn ehren und fürchten? Ja? Die Nationen werden sehen, nicht mal die Priester ehren und fürchten ihn. Und deshalb ist die Priesterschaft so wichtig. Ja? Die Priesterschaft hat eine wichtige Aufgabe auf der ganzen Erde. Ja? Von ihrem Zustand hängt auch ab, wie es weltweit aussieht. Das müssen wir wirklich sehen, ja. Und deswegen lasst uns dieses Wort ernst nehmen und unserem Gott lernen, Ehre zu geben. Und es fängt mit der Herzenshaltung an. Es ist gut, wenn wir das üben, ja, wenn wir von nun an in den Tag starten. Ja. Nicht nur zu beten morgens, Herr, gib mir Leben. Ist auch fein. Wir brauchen alle Leben. Ja. Aber auch zu beten, Herr, lehre mich heute, dich zu ehren. Ja, wirke in mir, dass ich einen Wandel führe, der dir Ehre bereitet. Der dir Ehrfurcht entgegenbringt. Das ist unsere Aufgabe als Priester. Und lass uns noch weiterlesen. Es ist schwierig, das überhaupt zu lesen hier in Vers 3, aber es ist trotzdem gesunde Speise für uns. Dort sagt Gott, siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Wow, das ist der Fluch Gottes über seine Priesterschaft. Ich glaube, niemand von uns, wenn es diese Verse nicht gäbe, ich glaube, niemand von uns wäre drauf gekommen, dass Gott so etwas machen würde. Nicht mit den Ungläubigen. Gott redet hier nicht über die Ungläubigen. Wir denken, ja, vielleicht mit den Gesetzlosen wird er das machen, weil sie gottlos leben und gesetzlos handeln. Nein, Gott redet hier von der Priesterschaft. Er wird der Priesterschaft Kot ins Angesicht streuen. Nämlich von den Opfern, die sie gebracht haben. Den Kot ihrer Opfer, die sie gebracht haben. Ich weiß nicht, ob es was Erniedrigenderes und Schlimmeres gibt als sowas. Jemandem Kot ins Angesicht zu streuen. Und dann noch, man wird euch zu ihm hintragen. Eine Übersetzung hat gesagt, und man wird euch Priester, auf den Misthaufen werfen. Meine Güte, ja. Aber Gott wählt eine Sprache, die wir wirklich verstehen, ja. Selbst ein Kind kann das verstehen, ja. Gott wird sie auf den Misthaufen werfen, ja. Und das muss uns wirklich ein Empfinden geben, wie schlimm der Zustand war und wie sehr unser Gott zu fürchten ist. Und er sagt, ich schelte euch die Saat. Und es bedeutet, dass es kein Wachstum mehr gibt. Ja, ja, wenn sie säen und Gott muss die Saat schelten, dann gibt es kein Wachstum mehr. Ja. Und das sieht man auch. Ja, wenn wir nicht in den Wegen Gottes heute leben und seinem Namen Schande bereiten, der Fluch wird sein, dass es kein geistliches Wachstum gibt. Und das sehen wir auch mehrmals im Wort Gottes. Ja. Zu den Korinthern hat Paulus gesagt, ihr seid Säuglinge in Christus. Mit anderen Worten, Babys. Ihr seid Babys in Christus. Er sagt zu ihnen, damals wart ihr es schon und jetzt seid ihr es immer noch. Was ist das? Das ist dieser Fluch hier. Weil auch die Korinther, sie haben so viele fleischliche Dinge getan und Gott so viel Schande bereitet und der Fluch war, genau was hier steht, ich schelte euch die Saat. Sie sind nicht mehr gewachsen. Sie sind kleine Kinder geblieben. Und das ist ein größerer Fluch, als wir denken. Wenn wir Gläubige nicht mehr wachsen und zur Reife kommen, das ist ein sehr schwerwiegender Fluch. Denn dann werden wir niemals das Reich erben können. Um das Reich erben zu können, das Gott uns verheißen hat, müssen wir zur Reife kommen. Müssen wir mündige Söhne werden. Aber wenn wir den Herrn missachten und nicht beachten, was er sagt, und Gott muss auch bei uns die Saat schelten und wir wachsen nicht mehr, dann verpassen wir das Reich. Dann werden wir das Reich verpassen. Auch im Hebräerbrief sagt er, ihr seid Säuglinge. Ihr solltet der Zeit nach schon längst Lehrer sein, sagt er. Aber ihr seid immer noch Säuglinge. Das heißt, auch dort gab es Gläubige, die stehen geblieben sind. Und was war der Grund? Ihr könnt es nachlesen in Hebräer 5. Was war der Grund dort? Er sagt, weil ihr im Hören abgestumpft seid. Das ist genau das Gleiche wie hier, ja. Sie haben das Wort nicht mehr gehört, nicht mehr zu Herzen genommen und am Ende sind sie stehen geblieben und nicht mehr gewachsen. Ja. Und dann sagt Gott in Vers 4, und das ist auch ein wichtiger Vers, und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe. Welches Gebot? Genau das Gebot von den Versen 2 und 3. In Vers 1 hat er ja gesagt, dieses Gebot gilt euch. Und in Vers 4 kommt die Begründung, warum er uns dieses Gebot sendet, nämlich damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Herrscher. Warum benutzt Gott solche starken Worte wie in Verse 2 und 3? Warum benutzt Gott solch einen Fluch? Sein Anliegen ist, dass der Bund mit Levi bestehen bleibe. Das heißt, Gott macht es nicht, weil er die Priester fertig machen will. Nein, er möchte sie warnen mit starken Worten, damit sie ihn fürchten und an seinem Bund festhalten. Das ist sein Herz dahinter, ja. Und das müssen wir wirklich sehen, ja. Diese Verse 2 und 3, die Absicht Gottes dahinter ist, dass wir mit Furcht reagieren und an seinem Bund festhalten. Und Vers 5 sagt uns jetzt, was ist der Bund mit Levi? Was ist der Bund, der bestehen bleiben soll? Er sagt, mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Jetzt atmen wir auf, ja, jetzt gibt es wieder was Positives. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und ich verlieh ihm beides, aber dann heißt es wieder, damit er mich fürchtete. Also selbst Leben und Friede hat mit der Furcht des Herrn zu tun. Das müssen wir wirklich sehen im ganzen Buch Maleachi. Gott möchte so sehr, dass sein Volk und seine Priesterschaft ihn fürchtet. Ja, er gibt uns in diesem Bund, wenn wir darin leben, Leben und Friede. Aber selbst das ist, er sagt, wozu? Damit wir ihn fürchten. Ja, wir sollen nicht einfach nur sagen, Herr, Amen, ich möchte Leben und Friede. Und dann, was dann, ja? Das Ergebnis soll sein, dass wir ihn fürchten. Und er sagt hier, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Es ist nur schade, dass Gott hier in der Vergangenheitsform reden muss. Ja. Für sie war es Vergangenheit, ja. Aber das zeigt uns, es war mal gut. Es war mal gut. Ja, wie in Offenbarung 2 und 3, ja, die Sendschreiben. Die Gemeinde war mal gut, aber sie ist gefallen. Und auch bei uns heute ist immer die Gefahr, ja, vielleicht ist der Zustand heute gut oder zumindest nicht so schlecht. Aber wie ist es morgen und übermorgen und nächsten Monat und nächstes Jahr? Es ist nicht gut, wenn der Herr über uns so etwas hier nur in der Vergangenheitsform sagen kann. Er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Ja, lobt den Herrn für diesen Bund mit Levi. Und kurz gesagt, ihr könnt es in Ruhe zu Hause nachlesen unter Römisch 5. Dieser Bund mit Levi ist letztlich Gottes Bund, mit seinem Volk eine heilige und königliche Priesterschaft zu haben. Und das war Gottes Plan von Anfang an. Ja. Das haben viele von uns jetzt schon einige Jahre oft gehört, aber vielleicht manche, die neu unter uns sind, noch nicht so oft. Gottes Plan war von Anfang an, ein Volk zu haben. Aber nicht nur ein Volk, das ihm gehört allgemein, sondern wie hier steht unter Römisch 5a, ein Königreich von Priestern. Und alle diese Verse, die dort in Klammern stehen, die sollen wir wirklich alle im Herzen haben. Ja. Für uns selbst und auch um es anderen Gläubigen zu zeigen. Es sind alles so wichtige Verse. Und diese Verse zeigen uns, dieser Plan Gottes, eine Priesterschaft zu haben, der durchzieht alle Zeitalter in Gottes Plan. Das ist nicht nur alttestamentlich. Wir dürfen nicht denken, die Priesterschaft ist alttestamentlich. Nein, die Priesterschaft ist ewig. Es ist ein ewiges Vorhaben von Gott, eine ewige Satzung. Petrus redet davon im Neuen Bund. Er sagt, wir sollen aufgebaut werden zu einer heiligen Priesterschaft. Und Offenbarung redet auch so oft davon, dass wir erkauft sind mit dem Blut Christi zu Königen und Priestern. Und sogar nicht nur heute im Neuen Bund, sondern die Priesterschaft ist auch das Zentrale in Gottes Herzen bis in alle Ewigkeit. Wir haben die Verse hier aufgeschrieben. Offenbarung 20, Vers 6, im tausendjährigen Reich, wer wird herrschen? Die Priester. Die Priester sind die, die herrschen werden im tausendjährigen Reich. Niemand sonst. Niemand sonst. Die Priester. Und selbst in der Ewigkeit im neuen Jerusalem, was heißt es? Offenbarung 22, Vers 3, dort heißt es, seine Knechte werden ihm als Priester dienen. Es ist zu wunderbar, ja? Also selbst in der Ewigkeit ist es die Priesterschaft, die Gott haben will. Oh, Herr Jesus, möge das in unser aller Herzen geschrieben werden, auch wenn wir es heute Abend zum 10. Mal hören. Es muss wirklich in unseren Herzen geschrieben sein. Gott verlangt so sehr nach der Priesterschaft und deshalb ist er auch in Maleachi so zornig und so stark in seinen Worten, weil er ein Herz hat für die Priesterschaft und er möchte diese abgestumpfte, eingeschlafene Priesterschaft aufwecken. Und wenn es sein muss, indem er ihnen Kot ins Gesicht wirft, er möchte sie aufwecken. Oh Herr Jesus, deswegen lass uns die Priesterschaft so ernst nehmen wie nichts anderes in unserem Leben. Es ist bis in alle Ewigkeit das, was Gott haben will. Und sicherlich der Weg, um sich vorzubereiten auf das tausendjährige Reich und auf die Ewigkeit gleich mit. Die Priester werden herrschen und die Priester werden ihm dienen. Und in diesem Bund, und warum heißt es Bund mit Levi? Weil, wenn wir die Geschichte ansehen vom Volk Gottes, dann sehen wir, es war Gottes Plan für sein ganzes Volk. Hat auch jemand vorgelesen, ich glaube, heute Morgen war es. Eine Schwester hat es vorgelesen, 2. Mose 19. Das war Gottes Wort an das ganze Volk, an das ganze Volk Israel damals. Und heute auch für alle Gläubigen gilt es. Gott möchte eigentlich, dass alle Gläubigen Priester sind. Nicht nur eine Elite, nicht nur eine kleine Gruppe, sondern ist etwas, eine Berufung für alle. Aber was ist passiert? Wir können das alles nachlesen im Wort Gottes. Es gab eine Reduzierung auf den Stamm Levi, nicht weil Gott unbedingt es reduziert hätte, sondern weil alle anderen Stämme abgewichen sind. Wir kennen die Geschichte, ja. Sie haben das goldene Kalb dort angebetet. Und nur der Stamm Levi ist dem Ruf Moses gefolgt, sich auf Gottes Seite zu stellen. Es war nicht Gott, der gesagt hätte, so, jetzt ist es nur noch Levi, einfach so ohne Grund, weil Gott sich reduzieren würde. Nein, es war im gewissen Sinn eine Reduzierung vom Volk, weil alle anderen 11 Stämme abgewichen sind. Und genauso ist auch heute. Es ist heute genau das Gleiche in der heutigen Zeit. Ja. Gott möchte, dass alle Christen heute Priester sind. Und heute ist noch viel herrlicher. Heute ist es im Geist, in der Wirklichkeit, durch Christus, als alle Opfer, als alle Feste. Das gilt für jeden Gläubigen. Wir dürfen nicht denken, das ist hier unser Thema oder so. Das ist nicht unser Thema. Es ist Gottes Thema. Es ist Gottes Berufung für alle Gläubigen weltweit. Nun, was ist unsere Erfahrung heute? Was ist die Realität? Die meisten Gläubigen heute wollen nichts davon wissen und können wenig bis gar nichts anfangen mit der Priesterschaft. Und wenn man ihnen davon erzählt, gibt es wenig Interesse. So, auch heute gibt es eine Reduzierung. Aber nicht, weil Gott unbedingt es reduzieren möchte, sondern weil Gottes Volk es nicht haben möchte. Und deswegen heißt es, es ist der Bund mit Levi. Denn nach dieser Situation damals hat Gott mit Levi einen Bund geschlossen. Sie sollen die Priester sein. Und so hat Gott in mehreren Stufen, musste Gott sich reduzieren. Und dann heißt es hier, nur Aaron und seine Söhne dürfen am Heiligtum und am Altar dienen. Und dann gibt es noch einen, der heißt Pinehas. Ihr könnt es auch nachlesen. Das war der Enkel von Aaron. 4. Mose 25, 10 bis 13. Der Enkel von Aaron, er hat geeifert für Gott. Er hat sich auf Gottes Seite gestellt. Und Gott hat nochmal besonders für ihn diesen Bund, hier diesen Bund mit Levi, diesen Bund für die Priester bekräftigt. Das heißt, wenn wir hier in Maleachi jetzt lesen über den Bund mit Levi, es ist der Bund Gottes mit seiner Priesterschaft, aber letztlich nur mit denen, die sich treu auf seine Seite stellen und auch diesen Weg der Priesterschaft, der ein heiliger Weg ist, wirklich gehen möchten. Und dieser Bund ist Leben und Friede, aber in diesen Bund ist auch die Furcht Gottes mit eingebaut. Ja. Die Furcht des Herrn gehört zu diesem Bund dazu. Ja. Und deswegen lasst uns Gefallen haben an der Furcht des Herrn. Ja, wie Jesaja 11, viele von uns kennen diese Verse. Jesaja 11, Vers 2 und 3, möchte ich nochmal vorlesen. Beschreibt den Geist, mit dem unser Herr gesalbt war. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und der Furcht des Herrn. Und Vers 3, was war für unseren Herrn das Wichtigste? Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Oh Herr, ich glaube, wenn man uns fragen würde, welche von diesen 6 gefällt dir am meisten? Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht des Herrn. Wenn wir eine Umfrage machen würden unter uns allen hier, von diesen 6, was gefällt dir am meisten? Wäre echt mal gespannt aufs Ergebnis. Ja. Wir müssen die Umfrage machen, bevor wir den Vers kennen. Natürlich, jetzt sagen alle, Furcht des Herrn. Aber ich glaube, in unserem natürlichen Sein, wenn wir diesen Vers nicht kennen würden, würde alles rauskommen, nur nicht Furcht des Herrn. Ich glaube, ich würde Kraft oder Rat nehmen. Aber die anderen sind auch alle gut, ja. Aber der Herr hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Und wenn wir das Wort Gottes mal durchforsten nach der Furcht des Herrn, dann werden wir sehr viel entdecken, was mit der Furcht des Herrn verbunden ist. Es gibt so viele wunderbare Verse über die Furcht des Herrn. Sie führt zum Leben, Sie bewahrt uns vor dem Tod. Sie bewahrt uns vor dem Bösen. Sprüche sagt sogar, bei ihr ist der Quell des Lebens. Wenn wir Leben und Friede erfahren wollen, wie hier beim Bund mit Levi, dann brauchen wir die Furcht des Herrn. Es ist wirklich so, ja. Wenn wir den Herrn fürchten, werden wir auch Leben und Friede in Fülle haben. Und lobt den Herrn, die Furcht des Herrn ist Teil von diesem Geist. Lobt den Herrn. Das heißt, die Salbung, die wir bekommen haben, da ist auch die Furcht des Herrn drin. Wir sollen den Herrn bitten, Herr, Amen. Lass mich in diesem Punkt die Salbung noch mehr kennen. Lass mich diese Eigenschaft noch mehr gewinnen. Die Furcht des Herrn, das wird uns sehr viel Segen bereiten, wenn wir die Furcht des Herrn reichlich im Herzen haben. Und dann die Verse 6 und 7, die könnt ihr eigentlich einfach selber durcharbeiten und genießen. Ja, wir haben hier auf der Gliederung zu Punkt Römisch 5, Punkt C, haben wir noch einige Verse aufgeschrieben und seid wirklich ermutigt, die Verse zu lesen und nicht nur zu lesen, sondern wirklich damit zu arbeiten. Es ist eine gute Speise für uns alle. Ja. Auch diese Verse 6 und 7. Lasst uns wirklich jetzt auch in der Zeit nach der Konferenz zum Herrn gehen und mit diesen Versen arbeiten. Denn diese Verse 6 und 7 zeigen uns, wie die Priester Boten des Herrn sind. Das haben wir gestern Abend schon gehört. Ja, die Priester sind Boten des Herrn der Herrscher. Und das ist eine gewaltige Sache, ja. Ein Bote des Herrn ist jemand, der redet, was Gott reden will. Und kein Wunder betonen die Verse 6 und 7 so sehr unser Reden. Ja, viermal ist dort in zwei Versen. Er redet vom Mund, er redet von den Lippen, dann nochmal von den Lippen und nochmal von dem Mund. Unser Reden ist so wichtig für Gott. Und das liegt auf der Hand, ja. Wie soll man ein Bote des Herrn sein und die heiligen Worte Gottes reden, wenn man in seinem eigenen Reden so verdorben ist? Das wird nicht funktionieren, ja. Deswegen sagt er hier, ja, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Wie bei Jesaja in Kapitel 6, wurde auch schon erwähnt gestern Abend. Bevor Gott ihn senden konnte, musste er was machen? Er musste seine Lippen anrühren mit glühenden Kohlen. Und wir sollen heute auch sagen, Herr, rühre meine Lippen an. Nicht nur einmal, sondern täglich. Herr, behandle mein Reden. Und ich kann wirklich nur ermutigen, ja, mit diesen Versen zu arbeiten. Ja, es ist so gut, wenn wir beten, Herr, Amen. Behandle mein Reden, dass nichts Verkehrtes auf meinen Lippen gefunden wird. Wie bei den Erstlingen, Offenbarung 14. Ein Merkmal der Erstlinge ist, in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. Unser Reden ist sehr wichtig für Gott. Auch Jakobus redet viel davon, von unserer Zunge, ja. Wie viel Schaden sie einrichten kann. Und deswegen sagt Jakobus, sei lieber langsam zum Reden und schnell zum Hören. Das ist oft umgekehrt bei uns, ja. Wir sind manchmal so schnell zum Reden und dann, bevor wir es überhaupt merken, ist was rausgerutscht, was wir gar nicht wollten. Und dann haben wir manchmal Mühe, den Schaden wieder gut zu machen. Nein, lieber langsam zum Reden und schnell zum Hören und den Herrn täglich unsere Lippen behandeln lassen. Ihm zu sagen, Herr, auch in meinem Mund soll nichts Verkehrtes gefunden werden. Amen. Und dann redet er über unseren Wandel. Unser Wandel ist natürlich auch sehr wichtig. Und dann heißt es hier noch, dass er viele zur Umkehr von der Missetat brachte. Und das ist so eine große Ermutigung, ja. Wenn wir in diesem Bund mit Levi wandeln, den Herrn fürchten, und beherzigen, was er hier redet. Lobt den Herrn. Der Herr wird uns benutzen können, um noch viele zur Umkehr von der Missetat zu bringen. Ist das nicht wunderbar? Und das ist so nötig jetzt in dieser letzten Zeit, in der Endzeit, in der wir leben. Möge der Herr uns heiligen und reinigen in unserem ganzen Wandel, durch uns noch viele zur Umkehr von der Missetat zu bringen. Amen.